Das ist ja so ähnlich tatsächlich wie beim Wein. Es steckt halt so krass viel Arbeit, so Vorarbeit da drin, die man aber halt nachher im Endergebnis eigentlich nicht mehr sehen soll. Weißt du? Also so beim
Stimmt.
Wein, man soll ja auch nicht jetzt irgendwie, ja, der schmeckt nur, wenn du weißt, dass der Hang da hinten irgendwie da besonders viel Kalk hat und deswegen kommt die Zitrus mehr raus oder so. Das ist ja, so ist
Das
ja,
Hintergrundwissen,
genau,
ne?
das
Das
brauchst du ja,
ist
das interessiert ja
erklärbar,
keinen.
aber.
Und das ist ja bei Comedy auch so. Das möchte ja, das soll ja möglichst so wirken, als wäre es aus dem Ärmel geschüttelt. Und man soll ja gerade nicht merken, wie viel Arbeit da drin steckt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Glas Wein mit. Mein Name ist Theresa Olkus und in diesem Podcast treffe ich die verschiedensten Persönlichkeiten auf ein Glas Wein. Einfach weil, und das ging euch vielleicht auch schon mal so, man dabei von einem Thema in das nächste kommt und obwohl man sich vielleicht zu Beginn gar nicht so gut kannte, man schon sehr gute Gespräche führt und das in einer entspannten Atmosphäre. Und genau so ging es mir auch dieses Mal wieder. Mein heutiger Gast ist nämlich Max Giermann. Max ist Schauspieler, Komiker, Parodist und Imitator und damit mal Markus Lanz, mal Jogi Löw, mal Klaus Kinski oder Stefan Raab. Wer eine seiner imitierten Figuren schon mal erlebt hat, weiß, Max hat so eine außergewöhnliche Wandlungsfähigkeit und die dagegen unnachahmliche Gabe, genau diese Rollen mit einer Mischung aus Witz, Übertreibung, aber auch schon ziemlicher Genauigkeit zum Leben zu erwecken. Schon seit der ersten Staffel unseres Podcasts waren wir immer mal wieder im Gespräch, wann wir es denn auf ein Glas schaffen. Und so kam jetzt endlich der optimale Moment, nämlich passend zu seinem Release des eigenen Weines, den er zusammen mit einem Freund und Winzer ganz aus der Nähe seiner Heimat Freiburg, nämlich im Markgräfler Land, gemacht hat. Dort haben wir uns auch getroffen und uns über seine Heimat, seine Karriere als Entertainer und zwischenzeitlich ja auch Weinmacher gesprochen. Präsentiert wird dieser Podcast wie immer vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Heute raus aus der Großstadt, mitten ins Markgräfler Land, wo wir heute Max Giermann treffen. Schön, dass du da bist, Max.
Ja, ich freue mich auch sehr. Ich bin auch ein ganz bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt.
Weil es um Wein geht?
Ja,
Nein.
doch, doch, doch. Also, du hattest mich ja schon mal angefragt von einer Zeit. So,
Ja.
damals habe ich das auch noch abgesagt, weil ich so dachte, ja, gut, was soll ich jetzt über Wein sagen? Und da wäre es mir aber auch im Grunde noch egal gewesen, wenn ich mich jetzt da blamiere bei dem Thema. Jetzt ist es mir nicht mehr so egal, weil
Jetzt
ich ja jetzt ein bisschen was mit Wein auch gerade
weißt du
mache.
es. Ja,
So,
aber.
aber deswegen bin ich ein ganz bisschen aufgeregt. Aber, also freudig aufgeregt, ja.
Man könnte ja auch sagen, jetzt bist du schon ein bisschen eingetaucht, hast perfekt die perfekten Voraussetzungen, dass wir uns jetzt erst sehen. Und vielleicht ist es
Ja,
jetzt einfach
genau.
ein bisschen gedauert und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen.
Wie beim Wein, das muss halt erst ein bisschen
Ein
reifen.
bisschen
So,
reifen,
genau.
sehr gut. Ja, ich freue mich heute schon die ganze Zeit auf alle Komik und das Drumherum, was man im Wein ja manchmal vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so findet. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das für Leute eher so ein sehr ernstes Thema ist. Oder wie ist dein Eindruck?
Also, ich meine, ich habe jetzt ja hier mit dem, wir sind ja hier im Weingut vom Freund von mir, mit dem ich eben auch ein Projekt mache, da können wir sich ja gleich nochmal drüber reden. Also bei uns war das ist immer sehr lustig, wir lachen sehr viel und auch wenn wir uns natürlich über vieles schon geärgert haben und auch übereinander wahrscheinlich, aber so, ich habe das nicht so erlebt. Also ich fand das eigentlich immer irgendwie alles ziemlich launig.
Ja, doch
Ja,
ein ganz
ja,
sympathisches
total.
Thema.
Also.
Was war denn der letzte Wein, den du getrunken hast und wann?
Ich habe gestern Abend tatsächlich, ich habe es ein bisschen bereut, weil ich dachte, ich trinke jetzt ja heute Morgen schon wieder. Ich habe gestern Abend ein Glas Riesling getrunken in dem Hotel hier um die Ecke.
Und das war auch
Also,
aus Baden?
das war auch ein badischer Winzer, auch hier aus der Region. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr genau welcher. War auch ganz lecker, aber ich habe jetzt schon länger keinen Riesling mehr getrunken, weil ich ja jetzt gerade so auf gut edel
Sehr gut,
bin. Ja,
Stichwort des
genau.
Tages.
Und jetzt gedacht, ich habe davor immer mehr so gut so Riesling und sowas getrunken und dachte, jetzt trinkst du mal wieder einen Riesling. Fand ich auch lecker. Also er war auch gut, aber ich bin gerade mehr so, weiß nicht, so ein bisschen subtiler unterwegs. Also ich brauche nicht mehr, ich brauche gerade nicht so diese Geschmacksexplosion und das liegt aber auch daran, dass ich mich damit gerade mehr beschäftige, ne? Also dass ich mich gerade mehr mit Gutedel beschäftige.
Und was hat sich verändert jetzt, seit du dich so mehr mit dem Thema Wein beschäftigst? Also vielleicht müssen wir ein bisschen ausholen. Es gibt
Ja.
jetzt quasi ein Projekt, Das heißt Gier auf Wein.
Ein weiterer Promi-Wein,
kann man sagen. Spielt mit deinem Nachnamen. Aber ja, ich würde trotzdem sagen, du sagst Promi-Wein einen, den es so noch nicht gibt. Weil ich zumindest habe bisher noch niemand gesehen, der Gutedel macht. Und das ja nicht ohne Grund. Wie kommt es, dass ihr genau diese Rebsorte ausgewählt habt?
Ja, also ganz ehrlich, hätte ich das, glaube ich, auch sonst gar nicht gemacht. Also, weil... Also warum jetzt noch einen weiteren Promi-Wein? Das hätte, also nur weil ich gerne Wein trinke oder so, das wäre für mich jetzt nicht Motivation genug gewesen, sondern mir ging es schon von Anfang an so ein bisschen darum, hier so eine Heimatverbundenheit zu transportieren und irgendwie so was Emotionales auch für mich. Also als die Idee aufkam, was zusammen zu machen, da war uns beiden, also Thomas sowieso, der ist ja so voll der Gutedel
Supporter,
ja. Und für mich war es eigentlich auch klar, weil ich bin damit groß geworden. Also der stand immer bei uns im Kühlschrank früher und war wahrscheinlich auch der erste Wein, den ich getrunken habe dadurch, ne? Also heimlich wahrscheinlich. Und das war, ich habe das früher gar nicht gerafft, dass das so eine regionale Spezialität ist. So, ich dachte halt, das ist halt so ein Tafelwein, gibt's überall. Hab das dann erst später gelernt, dass man den eigentlich im Rest Deutschlands so weitestgehend nicht kennt und fand das halt dann cool, die Idee, jetzt sowas aus meiner Heimat so ein bisschen nach außen zu tragen und das war so der emotionale Hook, ja, also das war der Grund für mich, das zu machen, so. Und ich hab's, es war wirklich viel Arbeit, das Ganze aufzuziehen, hätte ich nicht gedacht. Und man lernt aber auch total viel. Ich finde es total, also macht mir immer noch riesigen Spaß. Und vielleicht machen wir jetzt auch im nächsten Jahr nochmal ein paar weitere Weine. Also nicht nur Gutedel, mal gucken.
Oh, ja. Sehr gut. Und deine Heimat, das heißt Südbaden, hier gehörst du hin, hier bist du aufgewachsen.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich hier hingehöre, das würde ich so vielleicht nicht sagen. Aber ich bin hier aufgewachsen in Freiburg. Mhm. Und hab das dir vorhin ja auch schon so im Vorgespräch kurz gesagt, dass man so als Jugendlicher, nimmt man das ja gar nicht so wahr, so wie schön das hier überall ist. Ne? Und jetzt... so als Wiederkehrender. Also ich merke, dass ich dadurch meine Heimat einfach auch nochmal anders kennenlerne und so einfach. Und das gefällt mir daran so gut. Also das tut mir halt auch total gut, dass ich jetzt hier mit so einem landwirtschaftlichen Betrieb irgendwie, dass ich hierher kommen kann, dass ich hier jetzt Urlaub mache und eben wir auch zusammenarbeiten und so. Also dadurch lerne ich so meine Heimat nochmal ganz anders kennen und das total schön. Also für mich, ich kann da ganz viel draus ziehen, jetzt mal unabhängig von dem Produkt und der Marke, die wir da aufbauen, ja.
Was ist es, was es so schön macht hier? Weil ich bin heute aus, im Grunde genommen, ja, fast Franken hier runtergefahren nach Südbaden. Und es ist sofort so eine Gastlichkeit, die da mitschwingt. Woher kommt das? Warum ist Südbaden sowas so warm, also warm im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich meine, der Kaiserstuhl ist nicht weit entfernt. Aber was ist es, was die Leute hier so ausmacht und was ist das Schöne hier?
Naja, also das, was ich eben auch so schätze, dass es so eine Bodenständigkeit hat. Aber eben trotzdem nicht so engstirnig, ne? Also, sondern die Leute sind schon offen und aber trotzdem, man findet hier halt noch die alten Gasthöfe und es ist eigentlich noch so wie früher, sag ich mal, ne? Und es ist sehr, sehr ursprünglich und trotzdem sind die Leute ja offenherzig und wie du auch sagst, gastfreundlich und so. Also manchmal nervt's auch. Also das war auch das, was mich früher immer genervt hat, dass man überall dieses Badische hört und dass man immer so das Gefühl hat, man ist so in einer Kleinstadt und auf dem Land und ich wollte raus hier, ne? Also ich wollte, deswegen bin an die Schauspielschule nach Berlin und ich wollte ein neues Leben, ich wollte irgendwie in die Welt und jetzt, wenn man so langsam, ich sag mal, so ein bisschen älter wird, dann findet man eben auch wieder einen Gefallen daran, dass es beschaulicher ist und ja, irgendwie, das zieht mich so ein bisschen wieder hierher. Aber, also keine Ahnung, ich lebe ja in Köln, so, da sind die Leute ja ähnlich drauf. Also da sind die auch alle offen und entspannt.
Jetzt müssen wir natürlich gleich auch mal probieren, wie denn das Projekt so schmeckt. Aber ich habe schon gesehen, ich habe ja ein bisschen gestalkt im Voraus auf Instagram und so weiter. Du warst ja jetzt auch eine Weile hier unterwegs. Und wenn ich richtig gesehen habe, auch auf den Weinfesten, die ja auch zu der Region gehören.
Ja, also wir haben Hoffesten
und hast wahrscheinlich auch den Wein ausgeschenkt. Was waren denn die ersten Reaktionen?
Naja, also die meisten Reaktionen sind positiv, muss ich sagen. Also zum Glück so, dass aber natürlich, wir verkaufen den ja in erster Linie online und das ist ein Gutedel. Also da wissen, glaube ich, die wenigsten, worauf sie sich da, was sie erwartet. Und der Gutedel ist ja nun mal nicht so der, eben die Geschmacksexplosion mit wahnsinnig viel Säure und keine Ahnung. So, und Leute, die sich vielleicht auch nicht so mit dem Thema auskennen, sind dann vielleicht auch überrascht, aber ich habe so das Gefühl, dass die Reaktionen überwiegend positiv sind und das freut mich sehr, weil das ist ja so ein bisschen auch unser Ansinnen, also dass wir den Gutedel so ein bisschen als Botschafter dieser badischen Rebsorte so ein bisschen den auch nach vorne bringen. Also keine Ahnung, ob das jetzt gelingt, aber das wäre halt schön.
Aber ich habe das Gefühl, die erste Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall geschaffen.
Ja.
Und jetzt würde ich sagen, ich schenke mal ein.
Ja, gerne, gerne.
Gier auf gut edel. Also wenn du gerade sagtest, Promi-Wein, das ist ein Gemeinschaftsprojekt.
Auf jeden Fall, ja, ja. Aber ich meine, das ist dem Thomas auch immer so ganz wichtig, dass ich da nicht nur einfach meinen Namen draufgesetzt habe, sondern wir haben da schon, wir haben uns da schon beide ziemlich reingekniet in dieses Projekt. Also da steckt viel Leidenschaft drin und deswegen bin ich auch jetzt ein bisschen aufgeregt, wenn du trinkst.
Ich bin echt
weil du bist ja, du bist doch eher auch so ihr Riesling-Fan.
Ich liebe Riesling,
ne? Ja, ja,
weil er so laut und Säure, ja, und so weiter und so vielseitig ist. Aber ich bin gleichzeitig auch jemand, der glaubt, dass in jeder Rebsorte, egal was man ihr voraussagt, und es gibt ja, ich komme aus Württemberg, ja, ja. Trollinger hat ja auch immer mal wieder damit zu kämpfen, dass er so sehr vielen Vorurteilen begegnet. Ich bin aber der Überzeugung, dass man aus jeder Rebsorte was Spannendes machen kann. Und bin eigentlich ein sehr großer Verfechter so dieser heimischen autochthonen Rebsorten, die es nicht überall gibt. Ne? Riesling gibt es dann doch überall in Deutschland, auch schön und total vielseitig. Also egal, wo er herkommt, zeigt er das ja auch. Aber gut edel gibt es eben nur hier.
Und der Riesling kann es ja auch besser abbilden als der gut edel. Aber das ist ja auch irgendwie cool, weil ich hatte auch gedacht, okay, warum ist es eigentlich so, dass es gut edel nur hier gibt? Also nur im Markgräflerland ist es sowas, ja, wie in der Champagne oder so. Das gibt es da irgendeine Reglementierung. Aber nein, das ist einfach historisch gewachsen. Ne? Also es hat sich einfach so ergeben. Und das finde ich auch eine riesige Chance. Also hier sagen ja auch alle, der sei so unterschätzt oder die Rebsorte sei so unterschätzt. Und ich glaube, das kommt jetzt auch so ein bisschen. Also vielleicht wird es ja auch ein Trend. Wäre ja cool.
Eben, eben. Und jetzt probieren wir auf jeden Fall meinen ersten Schluck. Ich schenke dir mal das rechte Glas ein. Weil wir heute auch zwei Gläser dabei haben, weil unsere Idee auch war, warum nicht gleich, wenn wir schon so einen Gutedelfokus haben, was wir selten, also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Gutedel getrunken habe. Es muss bei mir tatsächlich auch schon so fast 2-3 Jahre her sein.
Ach krass, ja.
Tatsächlich. Ja. Aber auch, als ich mal hier zu Besuch war und ich fand es immer spannend. Deswegen bin ich jetzt extrem gespannt. Wie ist es, wenn ein Komiker aus Köln und ein Winzer aus dem Markgräflerland zusammen ein Projekt starten?
Ja.
Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, also ich glaube eben so diese, dadurch, dass ich hierher komme und das verbindet einen ja dann doch sehr schnell, ne? Also man hat ja dann doch irgendwie so, also wir hatten halt sofort eine Sprache und haben uns gut verstanden und wir haben da sofort auch in dieselbe Richtung gedacht, sonst hätten wir es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Also uns war schon wichtig, dass wir keinen fancy Wein machen, das ist ja auch mit einem Gutedel geht schon. Also ich glaube, du hast auch was mitgebracht, was ein bisschen spezieller ist, ne? Da kann man schon auch viel machen, aber uns war es schon wichtig, dass wir einen guten, so Easy-Drinking-Wein haben, so einen Sommerwein, den man eigentlich auch bei jeder Gelegenheit trinken kann, der gerade nicht ist, so ich wollte nichts Pompöses oder, weil das passt auch gar nicht zu mir, ich bin ja kein Weinexperte und das sollte schon was Unkompliziertes auch sein. Und
Hier steht er, der Unkomplizierte. Also es ist 22er Jahrgang quasi.
Genau, ja.
Okay, und dieses Jahr wirst du dann den 23er genauso begleiten wie den 22er, nehme ich an.
Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen intensiver. Mal gucken. Also ich war jetzt zum Beispiel beim Herbsten nicht dabei.
Ja.
Und das würde ich gerne machen dieses Mal. Und überhaupt mehr auch in den ganzen Prozess noch ein bisschen mehr mit eintauchen. So, das hat mich, also ich bin auf jeden Fall jetzt angefixt. So.
Ist es ein kleiner Sog, so dieses?
Schon, ja, ist es schon. Ja.
Also, sie ist halt auch unendlich, diese Weinwelt. Man kann noch so viel erfahren.
Naja, und ich meine, das habe ich auch in deinem Podcast oft, wird dann so gesagt, ja, diese Weinromantik und das sei ja gar nicht so, aber irgendwie ist es halt schon ein bisschen so. Also ich finde, es ist schon irgendwie so ein Thema, weil es halt so was Sinnliches ist und weil es auch so viel mit Natur zu tun hat und so. Und ich finde es halt auch total spannend, mit dem Thomas zusammenzuarbeiten, der einerseits ein super Perfektionist ist und der sich wirklich in alles reinkniet und andererseits also eine extreme Gelassenheit hat, weil er halt diese Abhängigkeit, also das kenne ich halt nicht, ne? Ich kenne nicht so dieses, ich habe versucht, über alles die Kontrolle zu behalten in meinem Job und er nicht, weil er kann nicht über alles die Kontrolle behalten. Nee, er kann nur reagieren auf bestimmte Dinge.
Ja.
Und da kann ich halt auch total viel von lernen. So. Und jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt trinken wir mal einen Schluck.
Prost. Jetzt, das machen wir. Prost.
Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass wir uns treffen ich glaube fast, dass wir, seit der ersten Staffel
war
das so ein Wunsch.
Ah, ja, okay,
ich meine. Also von dem her, nach 5 Jahren guckt, manchmal braucht Dinge einfach nur Zeit.
Und wonach suchst du deine Gästinnen aus? Danach, dass die könnten wahrscheinlich gut saufen, oder?
Genau, das ist das
einzige Kriterium. Das ist mir der Biertyp, nein, den frage ich nicht.
Nee, es ist diejenigen, die erstens per se ein spannendes Feld bedienen. Also es sind ja auch die unterschiedlichsten Leute bisher gewesen. Vom Autor über Schauspieler, über Moderatoren, über
Musiker,
ja. Ganz genau. Also ich finde es heute extrem spannend, weil das ein ganz neues Feld ist.
Ich bin ja noch gar nicht lustig. Was ist denn da los?
Mensch,
ja.
Das ist auch ganz spannend.
Warte mal, bis wir ausgetrunken haben.
Drüber sprechen, genau. weil... Ja, das hatten wir bisher noch nie und ich glaube, Leute, die Interesse am Thema Wein haben und irgendwie hat dann doch jeder so ein Take dazu oder irgendwie eine Geschichte oder ist wo aufgewachsen, das ist ganz häufig der Fall, was irgendwie schön ist, weil es mir ja ähnlich geht, in so einer Weingegend aufgewachsen zu sein und ja, dann ich find, die da Leute, die eben Lust haben, mich auf diesen Podcast zu treffen.
Ja. Da ist man immer gleich so ein bisschen neidisch, ne? Wenn Leute, dann kann man richtig mit angeben, oder? Auch wie jetzt in deinem Fall, wenn du so aus so einer Winzerfamilie stammst, das ist doch sicher was immer, egal wo man hinkommt, ist es doch so ein Türöffner auch so ein bisschen für Gespräche.
Von dem her ist das mit der Romantik wahrscheinlich schon wahr, wie du sagst, weil das für Leute sofort so ein, ach wie, was für ein spannendes Thema ist. Was anderes, wenn ich jetzt sage, ach, keine Ahnung, wir stellen Schrauben her.
Ja, genau. So. Also nichts gegen Schrauben, aber ich habe auch lieber jetzt einen Wein im Glas als Schrauben.
Also wie du gesagt, ich finde, das
wir
ist
schrauben
schon
uns jetzt mal
trinklich.
Hier ist den Wein rein.
Und wenn du jetzt sagst, ihr beide macht das gemeinsam, schaut man danach, dass es der eigene Geschmack ist?
Ja,
oder
total.
Dass es auch wirklich möglichst vielen Leuten später schmecken könnte?
Nee, also ich bin, egal was ich mache, nicht so der Typ, der danach geht, was den Leuten wohl gefallen könnte, sondern ich versuche immer auch bei meinem Job, das so zu machen, wie ich es möchte oder wie ich es für richtig halte oder lustig finde oder eben in dem Fall, wie es mir schmeckt. Aber ne, ganz klar ist das ja auch die Handschrift vom Thomas, ne? Also ich mag halt zum Beispiel nicht zu fruchtige oder also so, ne, sowas mag ich halt nicht, wenn es zu fruchtig wird und ich mag gerne so ein bisschen Säure betont auch und das ist ja für einen gut Edel relativ so eine Zitrussäure, ne? Das ist
also,
sehr frisch und das fand ich halt super, sofort habe ich gesagt, ja geil und dadurch, dass er halt auch relativ lange auf der Hefe lag, hat er auch noch so einen Schmelz, also ich finde dafür, dass es so ein gut Edel Siebter, also mir gefällt der total gut und ich trinke ihn auch immer noch gerne, das ist jetzt so ein bisschen mein Hauswein geworden.
Ja.
Zwangsläufig, aber ich trinke ihn wirklich immer noch gerne. Also kann ich zum Glück immer noch sagen.
Und wie war dieser Prozess? Habt ihr ganz viel nebeneinander gestellt, gesagt in die Richtung?
Genau, also komplette Überforderung natürlich für jemanden, der das nicht gewohnt ist. Ne? Dann da plötzlich 17 Flaschen und oh Gott.
Hast du Spucken gelernt,
genau,
ne? Ganz
den Spucki hier. Ja, also das war für mich natürlich totale Überforderung. Also ich brauchte dann ein paar mehr Durchläufe, auch mal eine Pause, weil man kann das, ich habe ja keinen geschulten Gaumen in dem Sinne und ich kann das, aber da ist ja Thomas halt auch überhaupt, das mag ich auch so gerne, dieses ganze abgehobene Weingequatsche, was du ja wahrscheinlich auch oft hörst, so jeder versucht dann mit seinem Pseudowissen anzugeben und ich merke auch, dass ich immer wieder den Impuls habe, wenn ich was weiß, haue ich sofort raus, auch jetzt im Gespräch schon. Und das finde ich total angenehm, dass wir hier nicht so ein verschwurbeltes Pseudoprojekt machen, sondern wir wollen wirklich ein anständiges Produkt haben und und ich finde, das ist uns gelungen. Also schmeckt er dir denn, oder?
Ich finde ihn extrem schön.
Cool.
Er ist ein gut edler Charakter hat, also der von wegen neutral und vielleicht, manchmal sagt man ja so farblos, finde ich überhaupt nicht, aber das ist, ja, ich bin generell nicht so ein Fan, wenn das so gut edel schmeckt immer so und man die Aromenschublade zieht und sagt so, das ist immer Apfel und immer Pfirsich oder weiß was nicht. Ja, ich habe ehrlich gesagt null Ahnung, weil ich finde, das ganze gut edel Profil lässt sich gar nicht in so wenige Sachen stecken. Aber ich finde das wirklich sehr, sehr schön.
Ja, freut mich sehr, ja, total. Nee, ich finde sowieso dieses Schubladentrinken ganz schwierig, so, weil die Leute, also klar, das kennt man ja auch, man legt sich auf irgendwas fest, weil man dann halt so das Gefühl hat, ja, okay, das finde ich eigentlich meistens gut, das bestelle ich dann immer und so. Ne, jeder braucht ja so Orientierung beim Wein und die hast du halt nicht. Ne?
Ist
aber
ja auch
das
okay.
Machst du beim Essen ja auch nicht. Du bestellst ja, also du gehst ja, also ich lerne jetzt auch so ein bisschen, dass ich den Wein trinke, den es halt in der Region gibt und nicht immer nur das, was ich halt kenne. So, das ist ja total langweilig. Und wenn man sich da zu sehr, so ich, ach nein, es geht nichts über Riesling und so, ja, kannst auch immer Pizza bestellen, ja, egal
ganz
wo du
genau
bist. Aber
nicht die ganze Speisekarte, weil indem sich so eine Region auch fokussiert auf was, und ich meine, das ist ja im Markgräflerland der Fall mit Gut Edel, wird man ja auch sehr gut und trainiert und ist auf diesem Weg der Findung, wo diese Rebsorte überall hingehen kann. Und ich glaube, wir haben heute auch ein schönes Spektrum so von bis alle Seiten, müssen wir gleich mal probieren. Vor allem muss ich dir aber liebste Grüße ausrichten.
Aha.
von Christian Rach, den wir nämlich letztes Mal getroffen haben.
Ja, und der, danke schön. Siehst du nochmal, dann würde ich sagen Grüße zurück, aber wahrscheinlich
Ich fürchte erstmal nicht, wobei man sich in dieser Weinwelt ja immer wieder häufig sieht.
Aber darf ich kurz was zwischenfragen? Ja. Waren das nett gemeinte Grüße oder
was? War nämlich, er sagte, es ist für ihn eine Ehre, dass du ihn parodierst und dass ihn niemand so gut imitieren kann wie du. Und ich bin jetzt daraufhin, habe ich das nochmal rausgesucht, wie du Christian Rach als Rach, den Restauranttester, imitierst. Und mir ist dabei erstmal wieder aufgefallen, was das für... Also das beinhaltet ja wirklich nicht nur das Verkleiden und die Stimme. Das ist ja von der Sekunde eins, wie du ins Bild marschiert kommst und der Gang und den ganzen Charakter einer Person quasi imitierst. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor und vor allem, dass man so eine Person total beobachten muss, um das machen zu können. Das heißt, wie gehst du da vor? Mit was beginnt man?
Naja, also bei Rach, also ich muss dazu sagen, das ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingsparodien gewesen, also bis heute, weil ich fand die auch einfach schweinewitzig, also jetzt auch die Sketche, die wir da gedreht haben, das hat einfach gepasst.
Das war für Switch Reload.
Genau, das war damals, das ist ja schon eine ganze Weile her. Und das ist natürlich auch immer, also da sind wir immer sehr nah am Format gewesen. Also wir parodieren natürlich auch, das war ja auch eine super Vorlage, weil Christian hat ja im Prinzip jede Folge immer gleich angefangen, indem er da so ankam und immer die gleichen Sätze so, die haben Probleme, ich bin mal gespannt und so. Ne? Und dann, was ich ja noch heute tun kann, ich komme so in ein paar Wochen nochmal vorbei und dann schauen, so, das sind immer diese gleichen Sätze. Und das ist natürlich total dankbar, wenn du das dann immer wieder weil das erkennt ja dann auch jeder, wenn das guckt. Also insofern ist es natürlich auch sehr viel Formatparodie. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Christian Rach als Mensch, als Person abbilden könnte, sondern nur eben in diesem sehr engen Kontext. Aber ich meine, wie geht man da vor? Man guckt sich das halt erstmal alles an, was man kriegen kann.
Ja, ich stelle mir das ja vor wie eine Skizze. Ne? Man hat so eine Person und dann macht man so einen Pfeil auf die Hände und dann steht da irgendwie wild gestikulieren. Dann macht man einen Pfeil auf den Mund und dann schreibt man vielleicht auch, wie diese Stimme. Also tatsächlich, weil es ist ja schon, man möchte ja so nah ran wie möglich. Und dafür bedarf es, so stelle ich es mir zumindest vor, eine extreme Analyse.
Ja, wobei die gar nicht so methodisch unbedingt, also ich habe natürlich so meine Methode, mit der ich arbeite, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir vorher überlege oder sortiere, was ist jetzt an der Person so auffällig oder wie gehe ich da jetzt ran oder was möchte ich hier betonen, sondern es ist wirklich erstmal ganz viel Sichtung und dann arbeite ich einfach erstmal ganz viel an der Stimme, weil das ist immer das Schwierigste, ne? Also da habe ich mit Diktiergerät also stundenlange Aufnahmen, wo ich dann Originalpassagen nachspreche. Das ist wirklich super mühsam, das ist so reine Fleißarbeit und das bringt mich auch dann oft zum Wahnsinn. Und das ist, finde ich, auch das Schwierigste, wirklich das zu treffen. So. Und ich glaube, das Optische, also jetzt bei Christian waren es natürlich vor allem diese ausladenden Gesten, das fand ich auch so
hast
toll.
Hast du übrigens auch ziemlich gut getroffen, so, wenn ich jetzt so die letzte Folge betrachte.
Ja, also auch so einfach so da war ich natürlich super dankbar, auch mal so körperlich so eine Figur spielen zu können, weil oft sind es ja bei so Moderatoren oder so, ist ja da nicht so viel zu holen. Und das war natürlich total dankbar, aber das übe ich nicht. Also das habe ich dann durch das viele Gucken irgendwie vor dem inneren Auge, weiß ich, wie der sich bewegt. So, ne? Das muss ich dann nicht großartig trainieren.
Das fällt dir leicht.
Ja, das Körperliche fällt mir dann eher leicht. Und das kommt dann auch, wenn man dann die Maske angeklebt bekommt, so dann entsteht dann diese Figur und dann probiert man das mal. Dann hat man ja meistens beim ersten Drehtag nur so ein paar Minuten, das mal auszuprobieren, wie das jetzt alles so zusammenpasst. Und dann ist es auch immer so ein bisschen Glückssache, ne? Also ob es dann wirklich alles so stimmt und funktioniert oder mal nicht so gut funktioniert. Also das ist schon immer sehr aufregend. Also weil, und das ist ja so ähnlich tatsächlich wie beim Wein, es steckt halt so krass viel Arbeit, so Vorarbeit da drin, die man aber halt nachher im Endergebnis eigentlich nicht mehr sehen soll. Weißt du, also stimmt. So beim Wein, man soll ja auch nicht jetzt irgendwie, ja, der schmeckt nur, wenn du weißt, dass der Hang da hinten irgendwie da besonders viel Kalk hat und deswegen kommt die Zitrus mehr raus oder so. Das ist ja,
das Hintergrundwissen.
Genau,
ne?
das brauchst du ja, das interessiert ja keinen. Und das ist ja bei Comedy auch so, das soll ja möglichst so wirken, als wäre es aus dem Ärmel geschüttelt. Und man soll ja gerade nicht merken, wie viel Arbeit da drin steckt und, das ist auch lustig, weil ich oft so Anfragen kriege, ja, kannst du nächste Woche hier den Böhmermann mal nachmachen? Und ich so, nein, ich kann das doch nicht. Ja. Also weil das für mich auch wirklich lang, also ich brauche da schon ein paar Wochen intensives Studium, allein um mir das alles anzugucken, weil ich möchte ja schon alles kennen. Also ich habe mir, glaube ich, alle Folgen vom Restaurant Tessa angeguckt, nicht nur eine, also sondern alle, weil ich wollte ja alles, ich so, muss dann schon wissen, was ich da mache. Und wenn man halt Markus Lanz nachmacht, dann muss man sich schon, kann man sich natürlich nicht alle Folgen angucken.
Also ist es ein ähnlich, nicht ganz so, wie soll ich denn sagen, du hast gerade das verglichen, der Beruf des Winzers oder der Winzerin ist ja auch auf den ersten Blick so, der Unbeschwerte, so könnte man es ja auch von, je nachdem, musst du jetzt vielleicht auch gleich mal sagen, welches Berufsbild oder was du sagen würdest, der Titel des Berufes ist, das tatsächlich so vielleicht auch nicht so unbeschwert ist wie auf den ersten Blick.
Ja, na klar, also die Leute denken auch immer so, Comedy, ja, das ist ja super lustig, ihr lacht euch da immer nur schlapp oder auch bei LOL oder so, oh, aber es ist ja mega anstrengend einfach. Also erstens mal ist es, erfordert es viel Handwerk, sich darauf vorzubereiten und sich dafür zu wappnen für so eine Show. Und auf der anderen Seite ist es dann auch anstrengend, das, die 6 Stunden Aufzeichnung da durchzuziehen. Also ich bin auch mehr so ein Comedy-Handwerker. Also ich bin eben auch jemand aufgrund auch dieser Parodie und so, wo ich herkomme aus dieser Schauspielrichtung. Ich bereite mich halt auch gerne vor, ne? Also nichts gegen Impro-Comedy, das mag ich auch total gerne. Aber auch da bereite ich mich vor. Also, und deswegen ist für mich ja immer das Auftreten und ich sage mal so, den Applaus zu ernten, das ist ja so, eben nur die Ernte.
Seht ihr, wir kommen da doch.
Genau, von einem langen Prozess. Und was mir Spaß macht, ist natürlich der Prozess. Also das ist ja meine Hauptarbeit. Also ja. Das wäre ja auch schlimm. Also das Auftreten ist gar nicht so das, was ich so gerne mache.
Ist ja dann auch kurz am Ende, ne? So ist, der Moment ist wahrscheinlich eher kurz.
Ja, der ist kurz und ich finde auch, das ist auch mal das, also was mir von meiner Natur her eigentlich am wenigsten liegt, so jetzt sich für die Leute hinstellen und guck mal, hier bin ich und schaut mal alle her. So, das mag ich eigentlich gar nicht. Also ich muss immer tierisch über meinen Schatten springen, um mich auf eine Bühne zu gehen. So, okay. Ich bin nicht so der. Ich profiliere mich eigentlich nicht so gern, ich bin da, glaube ich, eher zurückhaltend. Aber diesen anderen Teil, sich das auszudenken, das Handwerkliche, wie kann ich die Szene gestalten, was kann ich der Figur noch geben, was können wir an der Maske noch verändern, was ist wichtig für die Szene, für die Geschichte, also diesen Auftrag, den ich da sozusagen als Schauspieler habe, das macht mir halt Spaß. Und das mache ich aber in erster Linie mit mir selber. Also ich bin da schon immer in meinem eigenen Kämmerchen eingeschlossen und ist ein bisschen nerdy auch.
Und ist der Prozess dann auch der schönere Part oder ist schon auch das Ergebnis zu präsentieren und die Reaktion zu sehen der schönere Part?
Ja, also die Reaktion ist ja das Fatale, dass das natürlich dann schon auch immer einem sehr viel gibt, so, ne, wenn die Leute das dann feiern und man dann so viele Likes kriegt und so, das ist natürlich auch nicht so gut. Also man sollte sich immer wieder darauf besinnen, dass das eben ja nur so die Spitze des Eisbergs ist und dass es darum ja eigentlich nicht geht. Aber klar, da ist man der Verlockung schnell erlegen und will dann immer noch mehr und so. Deswegen fand ich zum Beispiel halt LOL auch so toll für mich, weil man da halt völlig verkackt, ne? Also ich meine, da lacht halt keiner. Und da kommst du, da wirst du so demütig wieder. Also wirklich, weil man tritt da auf vor den Größen, also die man selber verehrt und dann sitzen die da alle mit versteinerter Miene und du denkst so, du hast dir irgendwas ausgedacht zu Hause und keinerlei, und du denkst so, das ist ein Albtraum, das durchzustehen und das holt dich so runter irgendwie.
Wie viel psychologisches Experiment steckt tatsächlich dahinter? Hinter diesen 6 Stunden, hinter dem, das auszuhalten, nicht das auszulösen vielleicht auch, was man gewohnt ist, nämlich das Lachen?
Ja, das ist schon ein ziemliches Psycho... Also das ist schon für mich total so wie so ein Psycho-Experiment eigentlich. Und das
Krasse ist auch... Ja, auch viel eine Anmutung, ne? Man steckt Leute in einen Raum, guckt, was passiert
sehr,
nach
genau.
6 Stunden.
Und es ist ja auch wirklich so, ne? Man könnte diese Show ja auch anders produzieren. Man könnte sagen, man macht nach jeder Stunde mal eine Pause, frische Luft und was zu trinken, so damit die Promis bei der Laune bleiben und so, ne? Oder man macht das nicht an einem Tag, sondern man macht das an 4 Tagen und dann erzählt man nur dem Zuschauer, es wäre alles in Aber ja. Es ist wirklich so, also es sind wirklich meistens 6 Stunden, es sei denn, es dauert halt länger, dann sind es halt auch 8 oder 10. Es dauert halt so lange, bis es dauert. Und es ist halt wirklich so, dass, wie die Show, es ist nichts gefaked, ne? Und du kannst da im Grunde machen, was du willst. Im Guten wie im Schlechten. Also kannst da nur froh sein, wenn die dann nachher was rausschneiden, was nicht gut war. Und die haben natürlich viel Material, ne? Also es sind ja 6 Stunden, aus denen werden dann, glaube ich, sind 6 halbstündige Folgen geschnitten. Also fliegt ja praktisch die Hälfte raus.
Ja.
Aber das ist schon total psycho, ja, total. Und ist nicht zu unterschätzen. Und ich meine, ich habe da jetzt oft mitgemacht und man denkt dann immer so, ja, man weiß ja jetzt, wie es läuft, aber es ist halt keine Staffel wie die davor.
Was hat das verändert? Weil das ja in dem Spektrum, wie du davor sozusagen unterwegs warst, mit viel Parodie und in Rollen zu schlüpfen, wie anders war das nach LOL? Weil ich hatte so den Eindruck, dass man mit LOL auch dich als Person noch mehr kennengelernt hat, weil vorher kannte man dich ja in sehr vielen Rollen.
Ja.
Und klar hätte man sich jetzt vornehmen können, ich gehe als Markus Lanz in diese Show und das nächste Mal als, ich weiß nicht, Herbert Grönemeyer oder sonst irgendwer.
Ja, habe ich mir auch überlegt tatsächlich, aber das
liegt ja eigentlich auch nahe.
Ja, also für mich war das eine mega Befreiung, ehrlich gesagt. Weil das natürlich auch immer, jeder kennt es, auch so, keine Ahnung, Musiker oder so, die dann für einen bestimmten Stil dann immer wieder denselben Song spielen müssen und so. Und ich finde, die Parodie ist, da bin ich super dankbar und das bin ich auch super froh, dass ich da so mein Steckenpferd gefunden habe. Aber ich bin ja nicht nur das und ich hatte da echt die Chance, mich als Komiker eben so zu zeigen mal. Und ich bin, und das war ja auch deine Frage vorhin, ich sehe mich eher so als Clown. Ich komme von der Clownerie.
Das fand ich extrem spannend. Das musst du
vielleicht
ein bisschen ausführen, weil wie lernt man Clown?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich es gelernt habe, aber ich habe das lange gemacht. Ich hatte auch in Freiburg übers Schultheater damals einen amerikanischen Clown kennengelernt und der hatte damals die Idee, so eine junge Gruppe zu gründen mit so Talenten. Und da war ich halt mit dabei und habe das dann viele Jahre mit ihm gemacht. Und er hat uns dann so einmal die Woche gecoacht und so workshopmäßig Unterricht gegeben. Und ja, man macht so verschiedene Übungen und so ein bisschen wie in der Schauspielschule eigentlich, die aber halt alle mehr so Richtung Physical Comedy gehen, Slapstick, um so seine Komik zu finden, seine clowneske Komik zu entdecken. Also wir haben da jetzt nicht irgendwie jonglieren gelernt, sondern es ging immer nur darum, so lustig zu sein. So. Oder mit Requisiten zu hantieren, so Slapstick-mäßig und sowas. Und dann sind wir auch ganz früh schon mit George aufgetreten. Also wir hatten dann so eine Gruppe und sind mit der Gruppe dann aufgetreten und durften dann bei irgendwelchen Firmenveranstaltungen oder Straßenfesten mitspielen und durften da alles machen. Also sind auf die, keine Ahnung, irgendwo auf die Dächer geklettert, wir waren halt in völlige Narrenfreiheit und da habe ich sozusagen meinen Humor entdeckt, so meinen professionellen, wenn man so will. Und habe dann auch zu der Zeit entschieden, okay, ich möchte, glaube ich, mehr damit machen, ich möchte mal in die Schauspielschule gehen und möchte es irgendwie weiterentwickeln. Und das fand ich halt bei LOL so toll, dass ich da eigentlich zum ersten Mal wieder diesen clownesken Humor auspacken durfte, wo es eben mehr auch, weil auch Bulli sofort gesagt hat, er will auch familientaugliche Komik da haben und dann, ja, keine Ahnung, so hätte ich sonst die Chance gehabt, so einen Knieclown zu machen, wo ich mein Knie zu einem Clown verwandle oder mit der Nase an meine Nase an einer Scheibe platt drücke oder so, ne? Also solche Sachen, die kannst du ja nicht bei Extra 3 machen oder so. Also
die ganzen Meilensteine des Lebens haben dann dort wieder mehr stattgefunden.
Ja, also für mich war das wirklich so ein bisschen back to the roots und das, was ich halt gerne, so die, aus allem konnte ich da schöpfen und das war für mich halt wirklich sehr, sehr dankbar. Bin sehr dankbar, dass ich da mitmachen durfte. Und generell, ich stehe halt auch auf, also ich habe ja auch bei Extra 3 da viel eben politische Satire gemacht, das finde ich auch, man auch immer großen Spaß gemacht, war immer eine große Herausforderung und so. Aber ich mag eben auch gerne diesen Quatschhumor, wo es eben mehr so um das Menschsein an sich geht, also so das Scheitern der menschlichen Existenz an sich, also das ist halt eigentlich der Kern von clownesker Komik und nicht so sehr das, guck mal, wie der ist, also das ist ja bei der Parodie immer so ein bisschen haar, man macht sich über jemanden lustig und guck mal, wie der redet und guck mal, wie doof der immer guckt und so und das, ich glaube auch, deswegen sind vielleicht meine Parodien auch ein bisschen oder sind zum Teil, würde ich sagen, vielleicht gelungen, weil ich mich nicht darauf fokussieren möchte, zu sagen, guck mal, wie doof der ist. Sondern dass ich irgendwie versuche, da zu einem Kern durchzudringen, der eigentlich mich nicht so sehr über jemanden lustig zu machen, sondern, und das ist auch interessant, also dass die wenigsten irgendwie sauer auf mich waren.
Das wollte ich gerade auch fragen, weil du ja gerade meintest, waren das nett gemeint?
Ja, ja.
Wie ist so eine Reaktion, wenn man die Person dann mal trifft, weil ist natürlich vielleicht im ersten Moment für viele auch mal kurz komisch, wenn man so das eigene Ich quasi gespielt bekommt.
Ja, ich glaube auch.
Aber also wie ist es, wenn man diese Leute dann tatsächlich trifft?
Ja, also ich habe Christian kennengelernt und das war total positiv. Es gibt dann immer so die Leute, die mich dann in ihre eigenen Shows einladen, so ein bisschen so Schulterschluss suchen, so nach dem Motto, guck mal, ich kann über mich selber lachen, haha. Also manchmal nicht so genau weiß, ist das jetzt wirklich ernst gemeint. Also Manchmal merke ich schon, dass die Leute sich auch so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen. Und das finde ich auch okay, weil das, wie du sagst, es ist ja auch total komisch und unter Umständen auch mal verletzend, wenn man sich so dann da sieht und alle lachen darüber und so. Also ich fände das, glaube ich, auch komisch. Aber genau deswegen ist es mir auch so wichtig, dass es nicht plump ist, sondern dass ich da irgendwie eine gewisse Verantwortung auch habe, das gut zu machen. Und ich erinnere mich, es gab zum Beispiel mal, ich möchte jetzt nicht den Namen nennen, aber es gab mal jemanden, der war wirklich richtig verletzt und regelrecht zornig darüber, dass wir das gemacht haben. Mhm. Und es tat mir dann auch fast so leid, weil ich den eigentlich, ich dachte so, okay, das, ich wollte dem ja nichts Böses so und ich fand den eigentlich auch gut und nett und so wie zum Beispiel auch Christian Ach, ne, ich finde den ja gar nicht blöd. Also ich habe das super gerne geguckt, ich finde den ganz toll. Ja. Ich fand, liebte auch diese Sendung. Also ich war total, es hat mir total Spaß gemacht. Das ist ja gar nicht, soll ja gar nicht abwertend immer sein. Aber natürlich, klar, wenn man jemanden nachmacht, dann...
Nee, es war auch schön zu sehen, weil er sagte ja, niemand macht mich so gut nach wie Max Giermann. Das ist ja eigentlich ein totales Kompliment auf einer Ebene, die vielleicht nicht jeder...
Ja, genau. Also das war bei Switch dann oft so, dass die Leute gesagt haben, das ist ja ein Ritterschlag und so. Mhm. Aber klar, manchmal war es schon böse. Also so wie ich zum Beispiel den lieben Ingo Nomsen, mit dem ich auch ein bisschen befreundet bin, da durch den Kacke. Also da ist es mir manchmal schon echt unangenehm, wenn ich ihn sehe. Also das war schon echt auch ein bisschen böse. Das
gehört auch dazu wahrscheinlich, dass man sich einfach ein bisschen rauswagt.
Ja.
Und dann auch mit diesen Reaktionen konfrontiert ist, ist ja völlig
aber
klar.
Aber wie gesagt, es ist meistens positiv und meistens sehen die Leute das dann mittlerweile als Ehre an. Mhm. So, ja.
Eben, man stellt sich ja auch man wird ja auch in eine Reihe mit ganz vielen anderen markanten Charakteren gestellt.
Und ich muss auch sagen, ich mache lieber Leute nach, die ich selber gut finde. Mhm. Einfach weil es die lange Auseinandersetzung mit der Person doch sehr erschwert, wenn man denjenigen nicht leiden kann. Und ich habe eigentlich, also zum Beispiel jetzt Habeck war so die letzte größere Rolle, die ich gemacht habe, das ist ja dann, also ich finde den ja super und deswegen, also es heißt ja nicht, dass ich denjenigen dann automatisch auch denunzieren möchte oder so, sondern es ist halt Satire, ne, in dem Fall. Klar. Gut, wollen wir nochmal was trinken eigentlich?
Ich wollte dich gerade fragen,
schon ganz trockenen Mund vom vielen Quatschen.
Ob du Lust hättest, den zweiten Gutedel noch zu probieren?
Sehr gerne. Da bin
2020,
ich sehr gespannt.
Wir haben beide vorhin gesagt, haben wir noch nie aus dem Betrieb, haben wir noch nie getrunken, haben wir Lust drauf, das zu probieren. Ich schenke dir einfach mal, oder ich gebe dir die Flasche ein bisschen.
Oder so, ich halte sie hin.
Ja. So. Ich mache auch noch mal einen kleinen Schluck von... annehmen, dass wir die nebeneinander stehen haben. Schön heute mit dem Fokus. Wir hatten jetzt wirklich schon so häufig auch gleiche Rebsorten und heute was Außergewöhnliches. Also ich bin sehr dankbar, dass wir das heute mal so machen. 1088 Hektar gibt es in Deutschland nur.
Aha, okay, echt?
Ja, von 100.000. Also schon auch eine Seltenheit, was Besonderes.
Ja, schon. Ja, und das ist tatsächlich eine der ältesten Rebsorten der Welt. Ne? Also die ist schon so und trotzdem kennt die halt hier keiner. Ich glaube, auch wurde auch so in den 70er, 80ern so ein bisschen verhunzt, weil da halt sehr oft, du kannst halt, das sind ja sehr, sehr große Beeren, da kannst du halt echt auf Masse produzieren. Mhm. Und das wurde halt, glaube ich, gemacht. Also ich kenne auch, wie gesagt, eher so die 3,99 Mark Version, die früher bei mir im Kühlschrank stand oder bei meiner Mutter. Die trinke ich jetzt auch nicht so gerne. So.
Aber davon sind wir jetzt auch schon wirklich weit entfernt, sind beides.
Riecht aber nicht wie ein Gutedel, sondern riecht ja eher wie ein Riesling. Da vermute ich auch ein bisschen vielleicht ein Holzfass oder so.
Mhm, würde ich mitgehen. Ja. Aber man.
Ja, super geil, aber.
Merkt schon ähnliche Charakterzüge.
Mh. Ja, gut, okay, das ist natürlich. Das ist natürlich auch eine etwas hochklassigere Variante, aber was wir bewusst nicht wollten. Also wir hätten natürlich auch was mit Holzfass machen können. Es ist halt dann nicht so typisch. Ne? Ich wollte schon richtig einen klassischen Gutedel. Und ich habe jetzt heute gelernt von dem Kellermeister, dass der Schmelz von dem Gier, der auch so einen leichten Schmelz hat, der kommt wohl von den kalkhaltigen Böden bei Zunzingen. Weil sowas finde ich dann zum Beispiel total cool zu erfahren, woher dann so bestimmte Geschmacksweihen, wo das eigentlich herkommt.
Wo man sich das ableiten kann, ja. Und das sind ja auch so diese, wie soll ich sagen, Punkte, an denen man sich dann entlanghangeln kann, wenn man wieder so einen Wein trinkt und dann so, das kenne ich irgendwo her, das war auf Kalk gewachsen, vielleicht zeigt sich das in einem anderen Wein wieder. Also das ist schon, es ist am Ende dieses ständige Probieren, was einem so viel mehr Verständnis bringt.
Mhm.
Das ist schon schön. Und was ich ja übrigens auch extrem schön finde, wir hatten vorhin drüber gesprochen, es gibt ja immer wieder so Eigenmarken, die dann aufkommen, die von bekannteren Persönlichkeiten, sei es im Beauty-Bereich oder im Klamottenbereich. Aber ihr habt euch für ein Naturprodukt entschieden und das ist nochmal was ganz Neues, anderes.
Ja, und ich meine, nichts gegen Klamotten oder so, ne? Oder eine eigene Magazin oder was weiß ich, was man alles machen könnte. Jetzt bleibt mir die Stimme weg, der Wein ist nicht trinkbar. Oh, nein. Sehr lecker. Aber es geht mir vor allem auch darum, dass es was mit mir zu tun hat. Ne? Also das ist jetzt wir hoffen natürlich, dass wir damit auch ein bisschen was verdienen. Das hoffe ich vor allem für den Thomas, weil der lebt ja nun mal davon. Mhm. Aber das kann man jetzt so noch nicht sagen. Das ist jetzt nicht die große Geldmaschine. Es ist ein Liebhaberprojekt für mich und es macht mir großen Spaß. Und ich hoffe, dass wir da auch noch wachsen.
Wo können die Leute, wenn man das jetzt probieren möchte, wo können die das am leichtesten bekommen? Du meintest vorhin, online kriegt man es aber schon auch.
Genau, online.
Bekommt man es in Köln?
Ja, also bis jetzt bekommt man es in Köln, glaube ich, nur, wir sind ja gerade erst sozusagen rausgekommen, bis jetzt bekommt man es nur in einer Kneipe bei mir um die Ecke in Zündorf. Da gibt es den schon. Und ansonsten noch nur online, in Anführungsstrichen, auf unserer Website gier-wein.de. Aber wir hoffen natürlich, dass wir den jetzt auch noch so ein bisschen im Gastrobereich publik machen und vielleicht bei kleineren Weinhändlern und sowas. Also wir fangen jetzt, wie gesagt, gerade erst an. Ja, mal gucken.
Das ist erst der Beginn. It's just the beginning.
Ja.
Und es startet alles und wir sind ganz gespannt, das zu begleiten und zu sehen, wohin das noch führt.
Da sind wir auch sehr gespannt. Wir planen ein Cremant tatsächlich.
Oh, wow. Okay.
Also eine ganz andere Richtung.
Sehr gut. Also wir müssen uns das nächste Mal treffen, dann auf ein Glas Schaumwein.
Ja, sehr gerne.
Mögen wir auch sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass wir das heute probieren durften, dass du uns hier auf einem Weingut mal wieder empfangen hast. Das war wirklich schön. Und
es ist noch nicht meins, aber ich arbeite dran.
Okay, wir hoffen, dass sich das ausgeht. Nein, vielen, vielen lieben Dank.
Ja, danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Danke.
Dankeschön.
Das war das Gespräch auf ein Glas Wein gut edel mit Max Giermann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Glas Wein auch wieder ein. Bis dahin, macht's gut.